Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Der sich freut, heute einer der brillantesten Trendforscherinnen gegenüber zu sitzen, die seit bald 30 Jahren die Gegenwart und die Zukunft unseres Essverhaltens erforscht. Im Rahmen der Bewegung Soil to Soul, die sich für gesunde Böden, regenerative Landwirtschaft und eine nährstoffreiche Ernährung engagiert, hat Hani Rützler anfangs Juni in Zürich im Zentrum Karl der Große offiziell und international ihren 12. Food Report vorgestellt. Soil to Soul ist Episodensponsor von Hosting the Hosts und ich bin froh, dass du bei uns bist im IGEHO-Podcast und heiße dich herzlich willkommen, Hani Rützler.
Schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Für mich bist du die relevanteste Stimme im Dschungel der Agenturen, Trendscouts, Influencerinnen, Trendjäger, die sich profund und kontinuierlich facettenreich und präzise Gedanken zu unserer Ess- und Trinkkultur machen, also Food und nicht etwa nur Gastronomie oder Hospitality. Deine Analysen sind inspirierend und authentisch, genau wie der Autor, um den es immer am Anfang dieses Podcasts geht, Max Frisch. Ich habe drei Fragen aus einem blauen Büchlein für dich, respektive du nennst mir jeweils dreimal hintereinander eine Zahl zwischen 3 und 93 und ich lese dir dann einfach die Frage aus seinem Fragebogen vor. Los geht's.
9, 17, 62.
Was, meinen Sie, nimmt man Ihnen übel? Und was nehmen Sie sich selber übel? Und wenn es nicht dieselbe Sache ist, wofür bitten Sie eher um Verzeihung?
Also ich nehme mir übel, wenn ich zu wenig Geduld habe, wenn ich fahrig werde, wenn ich es zu schnell fertig haben will. Wenn ich merke, meinen inneren Stress, dann versuche ich erst recht mit Langsamkeit zu begegnen. Aber das ist eine Herausforderung, der ich mich noch immer stelle. Was andere mir übel nehmen, manchmal meine Arbeit, vielleicht manchmal auch die Chance, einfach so frei und groß, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen über die Esskultur zu denken. Das ist ein Vorteil und etwas, was manche auch stört.
Machen wir die nächste. Was war's? 17. Können Sie zu beiden Seiten eines Ehepaares gleichermaßen offen sein, wenn Sie es unter sich nicht sind?
Ja, wenn man authentisch sein will, muss man beiden mit dieser Authentizität begegnen. Also ich bin immer für offene Worte und klare Worte.
Machen wir noch eine. Sind Sie sich selber ein Freund?
Schöne Frage. Manchmal ja, manchmal bin ich wahrscheinlich mein größter Feind. Ich glaube, ich bin mein größter Selbstkritiker. Manchmal werde ich ein bisschen weicher und wertschätzender. Ich glaube, meine Arbeit hilft, die schönen Seiten zu sehen. Und der Freund in mir wächst.
Vielen Dank, Hani. Auch dein Food Report 2025 ist vielschichtig und er beschäftigt sich selbstredend nicht ausschließlich mit Strömungen, die jetzt die Hospitality-Industrie bewegen, aber weil sie natürlich auch eine zentrale Rolle des Ernährungswandels ist, auch mit dieser. Es geht um spannende Insights aus der Lebensmittelindustrie, um Supermärkte und wie wir einkaufen. Ein Teil widmet sich in diesem Jahr auch der Zukunft der Gastronomie, denn wir sind, wie du es nennst, im Zeitalter der Chefs. Und hier hast du drei Trends definiert, über die wir sprechen werden: pure Prioritäten, Dynamic Change und die kulinarische Polarisierung. Pure Prioritäten ist, wie du schreibst, der ausgeprägteste Trend und bereits in der Act-Welle zuzuordnen. Hani, um was geht's dabei?
Also wir haben hier zum ersten Mal eine neue Methodik eingesetzt. Da geht es um eine systemische Trendforschung. Und das Spannende an diesem Trendradar ist, dass verschiedene Trendthemen sichtbar werden in der Dynamik, von der Wichtigkeit, also ob das eher im Eckbereich ist, also wo man die jetzt also hochgradig aktuell sind, oder die sozusagen noch im Vorfeld, im Create-Bereich sind oder Develop sozusagen noch am Rand, also noch ganz in den Anfängen. Und diese Dynamik der Trends, das ist etwas, was mich sehr interessiert. Und Top-Gastronomie war unser Thema hier und das ist einfach sehr spannend zu sehen, dass die Chefs, sind vor allem Männer, noch Männer, hier wirklich diese multiplen Krisen eigentlich ziemlich beeindruckend meistern und uns sehr schön vor Augen führen, mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen. Und ich finde es hochgradig inspirierend für die Gastronomie.
Und wie ordnest du jetzt pure Prioritäten ein?
Dieser Trend Cluster pure Prioritäten gehört im Bereich von ACT. Also das ist das Thema, das im Moment alle unter den Nägeln brennt. Und ich finde das sehr stimmig. Und hier lohnt sich, dass die Gastronomie sich dieses Thema wirklich anschaut. Hier geht es um die Verschiebung der Anforderungen an die Top-Gastronomie hin zu klareren, nachvollziehbaren Genuss. Und das mit gutem Gewissen. Das heißt, die Zeit mit viel Shishi und Show-Off und Komplex und da noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen, die sind vorbei. Gerade die Top-Gastronomie muss hier wirklich Farbe bekennen. Prioritäten sollten hier wirklich klare Gestalt annehmen. Hier haben wir zwei verschiedene Trendkonzepte. Und da geht es einerseits wirklich um dieses tiefe Bewusstsein für regionale Traditionen als Chance, das eigene Profil weiterzuentwickeln. Das geht immer Hand in Hand mit einer stärkeren Wertschätzung für die Lebensmittel. Die müssen auch entsprechend kommuniziert, inszeniert, zelebriert werden. Das ist auch Entwicklungsarbeit. Und es geht für den Konsument, für den Gast, so um einfachere, aber authentische Erfahrungen. Natürlich sind die Ansprüche gestiegen nach Corona, aber das Authentische und das Einfache, das Reduzieren auf das, auf was es dem Koch, der Küche, dem Team ankommt, das ist das Thema. Und dabei geht es eben um Ehrlichkeit, um Verantwortung. Und dahinter steht immer so ein bisschen so eine Sehnsucht nach Natur. Und das finde ich spannend, dass das so deutlich sichtbar wird. Das heißt, bei diesen Trends geht es so um dieses Spannungsfeld zwischen natürlich einfach und einfach natürlich. Das heißt, um eine sehr klare Fokussierung auf die Kernessenz. Also weniger Komplexität und Opulenz und dafür sozusagen klare Prioritäten und die sozusagen entsprechend gut auszuarbeiten. Und da sieht man auch sehr schön, dass Nachhaltigkeit so im Spannungsfeld steht zwischen Überzeugung und Marketing und dass das herausfordernd ist, weil das Thema kann man nicht mehr auslassen, aber sozusagen hier den richtigen Dreh zu finden. Also wie kann es gelingen, nachhaltiger sich aufzustellen, die Nachhaltigkeit kulinarisch spannend umzusetzen, aber so, dass der Kunde noch mitgehen kann, ohne Verlust, sondern eigentlich um den Gewinn und die Freude daran zu forcieren. Und das finde ich eine sehr spannende Entwicklung, dass das so spürbar ist, dass hier so viel Innovation sichtbar wird.
Ich war in genau so einem Restaurant vor kurzem bei Stefan Garat, der hat 2 Michelin-Sterne, kocht im Hotel Heiza in Pilat-sur-Mer und ich habe ihn gefragt, warum er seiner Meinung nach einen diesen neben seinen roten Sternen grünen Sternen bekommen hat, also von Michelin. Seine Antwort war, man müsse die Küche mit dem Herzen praktizieren. Die Kriterien jetzt für den grünen Stern seien ihm komplett unbekannt. Für mich sind undefinierbare grüne Sterne auch ein bisschen ein Indiz, dass sich die grüne Welle bereits wieder ein bisschen zu verfärben beginnt. Oder du nennst es auch eben in diesem Spannungsfeld zwischen Marketing und wahrer, echter Aufgabe. Oder, aber jetzt mal anders gefragt, ist da nicht einfach auch noch ein bisschen viel heiße Luft drin?
Das ist genau das Spannungsfeld. Also jeder weiß, das Thema ist eins, wir müssen uns dem annehmen. Aber zu konsequent löst oft Ängste aus. Wie kriegen wir das spielerisch hinein? Da geht es um Authentizität. Nur Marketing ist in dem Niveau natürlich zu gering. Andererseits wehren sich noch alle gegen strenge Kriterien. Ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit machen wir alle noch kleine Schritte. Aber in der Top-Gastronomie ist das Thema gelandet. Und man versucht hier auf vielen Ebenen, einerseits durch das Sourcing, auch zum Thema Food Waste, aber auch in der Führung des Teams, also Nachhaltigkeit wirklich auf allen Ebenen konsequent Tell umzusetzen. Und ich glaube, da muss jeder für sich seine Mischung finden und gemeinsam können wir dann auch besser werden. Also ich finde es gar nicht so schlecht, dass die Kriterien derzeit noch etwas vage sind, weil wir sind noch nicht so weit, dass wir es wirklich festzurren können. Das ist ja das Schöne auch an der Top-Gastronomie, da geht es immer auch um Genuss, um ein Weiterschieben des Qualitätsbegriffs. Und ja, aber es ist nur dann glaubwürdig, wenn es authentisch ist.
Und da gibt es vielleicht auch niederschwelligere gastronomische Angebote, wo man viel brutaler ans Werk geht. Ich meine jetzt so wirklich brutal lokal oder auch Natural Wine Bars, wo man sich ein bisschen futtiert um dieses Gourmet-Gastronomie, sondern einfach, aber richtig gut im Geschmack. Oder sehe ich das falsch?
Nachhaltigkeit ohne große Freude am Essen kann nicht funktionieren. Wir sehen auf so vielen Ebenen, dass hier der Druck zunimmt und die diversen Starkregen, Hagel und Co., die uns aktuell täglich irgendwo überschütten mit Horrormeldungen, führen uns vor Augen, dass das schon passiert. Also wir müssen besser werden, wir müssen resilienter werden, wir müssen nachhaltiger werden. Und wer nicht, wenn nicht die Top Gastronomen, die sich ihre Rolle auch neu definieren, sozusagen nicht nur als bester kreativer Genussgestalter, sondern eben auch in dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Und das finde ich schon eine spannende Entwicklung, dass die Chefköche nicht nur so die coolen Rockstars sind, sondern eben auch Wegbegleiter. Wegentwickler, muss man eigentlich sagen.
Neben der Nachhaltigkeit wird vieles auch wieder authentischer und reduzierter. Hat ein einfacheres Setting, haben diese Neo-Wirtshäuser nicht eher auch mit wirtschaftlichen als jetzt mit gesellschaftlichen Veränderungen und Überlegungen zu tun? Oder sehe ich das falsch?
Es geht genau darum. Also gerade bei diesem ersten Themenbereich pure Priorität geht es darum, wie kann ich Nachhaltigkeit so gestalten, dass ich es auch ökonomisch überlebe, dass es meine Kunden annehmen. Das ist ein Spannungsfeld. Und manche sagen, okay, also irgendwie 14, 20 Gänge, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das können meine Kunden auch nicht mehr wirklich genießen. Ich reduziere. Ich versuche auch budgetär die Preise so zu gestalten, dass der Einstieg leichter fällt, aber ohne bei der Qualität zu sparen. Und das heißt, dass man hier einfach von den Ressourcen her viel Know-how, viel Entwicklung, viel Wertschätzung entgegenbringen muss und wirklich ein gutes Storytelling hinbekommt. Und das schafft man nur, das ist nämlich richtig Arbeit, und das schafft man nur, wenn es wirklich eine authentische Angelegenheit ist und ein Wunsch, das auch wirklich konsequent umzusetzen. Und in diesem Spannungsfeld, wie kann ich das hinbekommen, da sehen wir, dass die Haubenküche im Moment sehr viel Potenzial haben. Aber wir sehen es auch in der Wirtshauskultur, dass viele sagen, okay, dann spare ich bei der Tischwäsche, lass das weg, mach's pur. Auch beim Personal. Personalmangel ist natürlich ein riesiges Thema. Ich decke nicht mehr traditionell auf, ich mache andere Lösungen, aber das ist sozusagen ein Support für mein übergeordnetes Konzept. Solche Einschnitte, solche Veränderungen, auch bei der Struktur der Mahlzeiten, können nur dann funktionieren, wenn sie im Einklang sind mit dem eigenen Konzept.
Halbzeit, kurze Zwischenfrage. Welche drei Worte oder Werte kommen dir in den Sinn spontan, wenn du an die IGEO denkst?
Kommunikation, Austausch, Inspiration.
Sind solche Messen, wo man sich physisch trifft, überhaupt noch zukunftsfähig?
Also nach Corona war natürlich die Sehnsucht groß. Es ist aber eine Ambivalenz geblieben. Trotzdem braucht es diesen persönlichen Austausch. Ich glaube, wir brauchen neue Formate, um diesen Austausch kurzweiliger zu machen und vielleicht auch im Nachgang ein bisschen mehr Aufarbeitung. Also ich glaube, die Messestrukturen werden sich verändern. Die Digitalisierung und KI wird helfen, hier einfach die Zielgruppe noch besser zu supporten in der Inspiration.
Dynamic Change, der Gastrotrend Nummer 2 im aktuellen Food Report von dir. Da geht es um Alkohol, Gemüse und Herkunft. Könntest du auch diesen Trend vielleicht ganz kurz näher bringen? Um was geht es in diesem dynamischen Gastrowandel?
Also das ist ein Trend, der aktuell nicht ganz diese Aktualität hat wie die Prioritäten, aber schon sehr sichtbar wird. Also der hat viel Kraft. Der zeichnet eigentlich nach den Wandel von Angebot und Nachfrage, also eine Verschiebung der Kategorien. Wir haben in den letzten Jahren so wahnsinnig viel über Fleisch diskutiert und ich glaube nicht, dass wir jetzt alle vegan werden müssen oder vegetarisch. Aber was sich hier deutlich abzeichnet, ist, dass eine neue Wertschätzung für pflanzliche Gerichte sichtbar wird. Und das ist herausfordernd in unserer Esskultur, wo das halt meistens nur Beilagen waren. Also das meint, dass das Gemüse einfach so ein neuer Must-Have-Player sein wird und das Fleisch einfach diese Pole-Position in manchen Bereichen angeknabbert wird, in anderen eindeutig verlieren wird. Also es geht nicht mehr darum, welche Rolle das Fleisch spielt, sondern dem Gemüse mehr Platz einzuräumen. Da ist viel Neugierde und Bewegung in dem Bereich und das wird sich über die nächsten Jahre, um Jahrzehnte handeln. Der andere dynamische Change in diesem Bereich ist Herkunft. Auch hier wird intensiver fokussiert, woher kommt es, mit welchen Produkten will ich arbeiten, wie kann ich an die Produkte drankommen, wie kann ich hier mein Küchenteam so aufstellen, dass die mit den saisonalen, regionalen Produkten besser arbeiten können. Das ist ein Dauerbrenner, aber durch Corona angeschoben und jetzt durch die multiplen Krisen nochmal mit Rückenwind versehen. Regionalität gibt Sicherheit, gibt Struktur. Für die Gastronomie heißt es aber nicht nur sagen, ja, wir sind regional und wir kochen regional. Es muss authentisch sein und das ist herausfordernd, das zu kommunizieren. Aber da ist noch viel Luft nach oben, wenn man sich mit Traditionen auseinandersetzt oder eben auch mit Local Exotics. Und der dritte Bereich in diesem Dynamic Change ist der Alkohol. Alkohol, Wein, Begleitung und Co. Ist natürlich auch so ein mächtiger Player, ein wichtiger Player. Aber auch hier sehen wir einen dynamischen Wandel und ein großes Potenzial, nochmal zu hinterfragen, muss das immer die einzige Lösung sein? Gibt es nicht spannende Alternativen? Ich glaube, sowas muss man langsam aufbauen. Das spricht jüngeres, urbanes Publikum an. Und ich glaube, hier ist auch nochmal viel Kreativität gefragt. Nicht jeder schafft sozusagen hier spannend kulinarische Alternativen selber zu entwickeln, aber es gibt ja hier ganz spannende Angebote und die sensorischen Qualitäten sind wirklich gut geworden. Also ein alkoholfreies Bier ist sensorisch auf Top-Niveau und gehört eigentlich in vielen Bereichen schon zum Standard dazu. Bei den anderen Getränken, auch bei Cocktails, ist da noch viel Luft nach oben. Ganz spannend finde ich dann auch, wenn man eine alkoholfreie oder eine alkoholärmere Begleitung mit dem Schwerpunkt Gemüse denkt, weil da gibt es auch spannende neue Kombinationen, die vielleicht das Experimentieren leichter macht. Also man kann ja mal hier in kleinen Schritten gehen. Aber das heißt, inspiriert durch die alpine Küche und durch die nordische Küche, sieht man hier einfach sehr deutlich diesen dynamischen Wandel.
Der dynamische Wandel eben im Bereich Herkunft, eigentlich kennen wir doch den schon seit New Nordic oder seit Jürgen Dolase irgendwie anfangs 2000 den Begriff der Nova Regio Küche geprägt hat. Und noch davor war Regionalität eigentlich ja Normalität. Wo findet jetzt hier die Dynamik statt?
Als Schlagwort ist das Thema schon seit Jahrzehnten in. Ich habe dann gestaunt, wo dann sogar der Lebensmittelhandel das Thema der Regionalität aufgegriffen hat, weil eben der Druck der Konsumenten so groß war. Und da haben wir gedacht, ui, jetzt wird es aber schwierig. Und dann war es genau die nordische Küche, die eigentlich dann brutal lokal wurde und sich sozusagen gesagt hat, das beste Einfliegen in der Gastronomie kann jeder. Wir schauen, was es gibt. Und die nordische Küche hat aber auch gezeigt, wie viel Recherche es hier braucht, wie viel Multidisziplinarität und wirkliche intensive Auseinandersetzung. Und das sind aber wirklich magische Themen, weil das erlaubt nochmal eine große regionale Vielfalt. Und wir haben ja auch die Gegenbewegung, dass sich globalisiert einige Standardgerichte durchsetzen. Aber die Antwort darauf ist, dass wir wieder stärker schauen, was die Regionalität saisonal zu bieten hat. Und das zu kommunizieren und auch zu inszenieren, da ist noch viel Potenzial. Also es ist alt und neu zugleich. Ich glaube, früher haben wir uns oft darauf zurückgezogen, dass das Gericht einfach regional klingt. Aber woher die Ausgangsprodukte kommen, war ziemlich egal. Und das ist natürlich in Zwischenzeit noch kein Must-Have, aber noch immer ein spannendes Potenzial, vor allem, wenn man sich da ein bisschen abgrenzen kann von der Konkurrenz.
Good News also für Länder, die viel spannende Produkte haben. Ich denke jetzt da natürlich an die Alpenregionen, Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich.
Alpenregion ist prädestiniert. Wir haben ja auch, die Täler sind tief und die Vielfalt der regionalen Eigenheiten ist sehr, sehr groß. Also da sind noch viele Schätze zu heben. Hier wurden ja auch viele Recherchen schon publiziert und das ist natürlich eine wunderbare Inspiration. Aber auch die verschiedenen Höhengrade und saisonalen Unterschiede sind herausfordernd. Aber das sind magische Geschichten.
Planetary Health Diet, auch diese Entwicklung, kann man sagen, ist im Vormarsch. Ist Gemüse jetzt der neue Star auf dem Teller oder sind es alternative Proteine?
Damit beschreibst du einen ganz zentralen, großen Wandel unserer Esskultur, nämlich dass das Fleisch die Rolle der Pole Position langsam einbüßt oder Konkurrenz bekommt, nicht immer die Standardlösung ist. Und solche Entwicklungen gehen über Jahrzehnte. Plant-based, also die Fleischersatzprodukte, gehen jetzt in die zweite, dritte, vierte Generation. Zum Beispiel in der Betriebsverpflegung gab es hier viele erfolgreiche Umstellungen. Bei manchen funktioniert sehr gut, wenn sie es gut einbinden. Bei anderen haben sie nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also man muss hier wirklich bewusst gestalten. Es ist nicht ein Ersatzprodukt die Lösung für alle. Ich glaube, manche setzen dann mehr auf kreative Gemüseküche, also Veggourmet. Andere greifen gerne auf Ersatzprodukte zurück, die sich allerdings auch langsam emanzipieren und nicht mehr als Ersatz wahrgenommen werden wollen, sondern schon wirklich sensorisch so spannend sind und zum Teil humoristisch sind, dass sie auch wirklich immer wieder auch als Inspirationsquelle dienen können. Ich denke da zum Beispiel an Rippchen, vegane Rippchen, die Knochen haben, an denen man knabbern kann. Und ich denke mal, wenn solche Produkte schon am Markt zu finden sind, dann sind wir an einem Punkt, wo die Produkte sich auch wirklich emanzipieren. Und ich glaube, der große Schub an Innovation kommt da erst.
Also vom dynamischen Wandel kommen wir hin zur kulinarischen Polarisierung. Wie verortest du diesen Trend, respektive kannst du ihn für uns auch da kurz vorab einordnen?
Der Themenbereich kulinarische Polarisierung zeigt zwei Entwicklungstendenzen. Der eine, wir reden noch immer von Trends in der Top-Gastronomie. Und die eine Entwicklung geht eindeutig in Richtung Distinktion, Einzigartigkeit, Exklusivität. Hier geht es sozusagen wirklich darum, dass der Chefkoch, das Team ganz spezielle neue Ansätze findet, um die Kulinarik weiterzutreiben, die Herkunft zu zelebrieren oder die Sinne an die Grenzen zu führen oder auch mit Informationen spielerisch umzugehen. Also hier gibt es viel Kreativität und wirklich spannende, witzige Konzepte oder auch Konzepte, wo man selber in den Garten geht und sich was holt und dann was entsteht. Also diese Distinktion, das eindeutig unterscheiden, das wird ganz stark ausgeprägt und fokussiert. Und die andere Entwicklungstendenz, das ist mehr sozusagen die Chefköche als Vorbild in der Gastronomie. Also, dass der Chefkoch wirklich zeigen will, dass er kulinarische Lösungen mit Rezepturen teilen will oder seine neuen nachhaltigen Konzepte zeigen will. Und eigentlich könnte man meinen, diese beiden Entwicklungstendenzen gehen in unterschiedliche Richtungen, aber beide versuchen eigentlich, den Wert und die Bedeutung von kulinarischen Erfahrungen ins Rampenlicht zu stellen. Und ich finde es ganz wunderbar, weil es einfach auch zeigt, dass Kulinarik auf einem hohen Niveau wirklich auch Esskultur weiter schieben kann und schreiben kann. Und da brauchen wir wichtige, aktive Player in der kulinarischen Kunst, aber natürlich auch bei den Produzenten.
Inwiefern ist das jetzt ein Thema auch für die Lebensmittelindustrie? Also arbeiten Sie hier exklusiv mit Top-Chefs zusammen und können die beiden Welten überhaupt voneinander profitieren? Also dass die eine wahrscheinlich vom Namen des anderen profitiert, ist mir schon klar. Aber gibt es auch eine Wechselwirkung?
Also in dem Bereich der Top-Gastronomie, die versuchen natürlich die Unabhängigkeit zu zelebrieren. Die versuchen dann eher kleinere Konzepte in ihrem Namen weiterwachsen zu lassen oder versuchen mit Startups oder regionalen Produzenten eigene Produkte zu machen. Also da tut sich wahrscheinlich der klassische Handel schwer, hier zu naschen, aber warum auch nicht, wenn sozusagen der Handel versucht, stärker Regionalität oder Saisonalität oder Nachhaltigkeit ernsthaft inspirierend auch dem Endkunden näher zu bringen, kann man sich, glaube ich, durchaus auch diesem großen Potenzial bedienen. Man muss halt schauen, dass man hier den richtigen Partner findet. Also hier könnte der Handel natürlich sich auch Inspiration holen.
Früher hat man gesagt, man solle nicht mit dem Essen spielen. Hier wird das Essen jetzt zum Spiel, also zur Unterhaltung, zum Erlebnis, indem es immer weniger ums Essen selbst geht. Das ist ein ganz schöner Widerspruch zum ersten Trend, den wir heute besprochen haben, zu den puren Prioritäten, oder?
Ich glaube, wenn man weiß, wohin man will, was sozusagen der eigene, die Kernkompetenz ist, dann muss das kein Widerspruch sein. Aber ich glaube, wir spielen alle viel zu wenig mit Essen. Wir sind ja praktisch im spätindustriellen Zeitalter mitten in der Individualisierung. Und als Konsument lohnt es sich natürlich, die eigenen sinnlichen Grenzen auszuloten und bewusst wahrzunehmen. Und da braucht es genau das Spiel, um das zu entdecken. Also ich glaube, das ist eine Orientierung aus einem anderen Jahrhundert, die nicht hilfreich ist, um einen guten und bewussten Umgang mit dieser Vielfalt zu finden, in der wir leben.
Also nicht immer über Probleme nachdenken, sondern auch über Lösungen nachdenken. Einer, der das tut und über den sprichst du auch in diesem Abschnitt, ist Massimo Bottura, der neben Extravaganz auch die Menschlichkeit und auch soziale Überlegungen jetzt in der Gastronomie, in seine Gastronomie und mit der Gastronomie fördert. Bleibt da nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass wenn man jetzt alles ein bisschen tut, nicht irgendwie irgendwann alles unglaubwürdig wird? Stichwort Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Nein, ich würde es genau anders sehen. Ich denke mir, dass die Top-Gastronomie, die Haubenköche sind wie Rockstars. Die sind ganz mächtige Einflussnehmer, Inspirateuren. Und die haben natürlich auch ein gutes Sensorium für die Zeichen der Zeit. Und ich finde es ganz wunderbar, wie spielerisch er zum Beispiel nach dem, ich glaube, es war ein Erdbeben, das den Parmesanproduktion in der Region gefährdet hat. Und er hat dann ein Gericht entwickelt, um diese Produzenten zu fördern. Und ich denke mir, wir brauchen neue spielerische Wege, um Antworten auf aktuelle Probleme zu finden. Und da braucht man die Intelligenz und die Kreativität der Haubenköche, um eben auch Nachhaltigkeit und soziale Aspekte sichtbarer zu machen und zu zeigen, dass man hier vor allem mit Essen auch wirklich was teilen kann und gestalten kann.
Du als Kunstliebhaberin, ist Kochen auf diesem Niveau für dich eine Kunst?
Manchmal ja, manchmal ist es ein hartes Handwerk. Also die Kunst besteht schon auch darum, diese Qualität zu halten und weiterzuwachsen. Aber für mich ist es echt so ein großes Stück Lebensqualität, in diesem manchmal sehr stressigen Alltag durch ein gutes, liebevoll präsentiertes, zubereitetes Speise einfach so aus diesem Stress rauszufallen, ja, einfach so in das Hier und Jetzt zu kommen und Hier und Jetzt wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine große Qualität des Essens, dass es einfach so was Analoges ist. Es ist nichts Virtuelles und das ist ein Geschenk. Und das zeigt eben auch das große Potenzial, das dieses Thema für die Zukunft hat.
Fazit, wie siehst du die Zukunft der Gastronomie?
Nach dieser Analyse muss ich sagen, positiv. Es bleibt herausfordernd, weil wir einfach mit den multiplen Krisen im Moment viele Menschen haben, die jeden Cent umdrehen. Aber es zeigt auch, dass wir wachsen können, dass wir reduzieren können, ohne Qualität zu verlieren und dass man sozusagen auch in der Gastronomie den Wandel aktiv wahrnehmen muss und mitgestalten.
Vielen Dank, Hanni Rützler, für das wie immer bereichernde und geistreiche Gespräch. Wir kommen leider schon zum Ende. 5 kleine, schnelle Fragen habe ich allerdings noch an dich. Bitte einfach antworten, ohne lange zu überlegen. Aber du musst dich für das eine oder das andere eben entscheiden. Wein oder kein Wein?
Wein.
Wirtshaus oder Neo-Wirtshaus?
Kommt darauf an, wo ich bin.
Wirtshaus oder Neo-Wirtshaus?
Abwechselnd.
Vom Grill. Gemüse oder Fleisch?
Gemüse.
Pur oder exzentrisch?
Manchmal exzentrisch, aber im Schnitt eher pur.
Naschmarkt oder Naschkatze?
Naschmarkt.
Danke, Hanni Rützler, nochmal fürs Mitmachen. Danke fürs Reinhören. Und ja klar, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, den Food Report 25 genauer zu studieren, den kann man sich idealerweise direkt im Shop von www.zukunftsinstitut.de bestellen. Der Dank geht auch an unseren Episodensponsor Soul to Soul, aber auch allen, die die Gastronomie bereichern, gestalten und verändern. Ich verabschiede mich und überlasse dir die letzten anregenden Worte.
Ja, ich möchte mich auch für das Gespräch bedanken. Es ist immer spannend mit dir und herausfordernd. Ich möchte aber die Chance noch nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass wir heuer im Herbst, im Oktober, im November ein neues Tool anbieten. Das sind Future Classes. Sie können in einem Monat zum Future Food Expert werden. Wir haben kleine Sitzungen, aufbauend Theorie und Praxis und individuelles Coaching, sehr spielerisch. Und das Ziel ist sozusagen, dass Sie mit den Food Trends Ihr eigenes Angebot zuschärfen können und leichter mit dem Wandel der Esskultur arbeiten können.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.